Ja, der Arbeitsalltag hat uns wieder, meinen Mann und auch mich, die Sommerferien liegen schon eine ganze Zeit zurück. Der Sommer hat sich jetzt auch gerade verabschiedet. Und wie ist das denn mit den Sommerferien? Habt ihr noch was von euren Sommerferien? Schwingt da noch etwas nach? Ja, habt ihr aufgetankt und sagt, ja, manche Leute sagen ja, ich zehre noch von meinem Urlaub. Ja, mein Mann und mir, uns geht es so. Wir hatten einen wunderbaren Urlaub. Wir waren 3 Wochen weg, 2 Wochen wandern und dann zum Schluss noch eine Woche am Meer, am Atlantik in Frankreich. Ich möchte euch ein paar Fotos davon zeigen. Kannst du die ersten beiden Fotos zeigen? Kann ich auch selber machen?
Wenn es klappt.
Wenn es klappt, ja. Ja. Endlose Strände, ein wunderbarer Strand. Wir hatten auch schönes Wetter, das Rauschen des Meeres. Was gibt es Schöneres? Ja, gab auch einige Gleitschirmflieger, Paraglider. Sind das Paraglider?
Kitesurfer,
ja, ich dachte gerade, ich kenne mich. Also, wir waren ein menschenleerer Strand, wir waren oft ganz alleine da. Und das Tollste war, wir hatten eine Unterkunft in einem Apartmenthaus direkt oben auf der Düne. Passiert nichts?
Und du musst es aufdämmen. Ja, genau.
Ganz oben auf der Düne, eine Sanddüne, eine hohe Düne und direkt von der Düne ging es runter ins Meer. Und wir konnten morgens aufstehen und von der Terrasse, da sieht man den Gunnar und direkt sozusagen runterlaufen zum Strand. Schöne Sonnenuntergänge, alles war wunderbar. Dann kam uns auch einmal der Besitzer des Hauses zu besuchen, das ist ein Bekannter von uns, und wir saßen da auf der Terrasse und schwärmten von dieser Lage. Und dann sagte er, tja, mir hat es schon 25 Meter des Grundstücks weggespült. Das Meer kommt mit seinen Fluten, der Wind kommt, und jedes Jahr muss er dafür sorgen und viel Geld aufwenden, damit die Düne nicht immer kleiner wird und irgendwann ein Stück von seinem Haus wegreißt. Denn er möchte nicht, dass es ihm so ergeht wie seiner Nachbarin. Kommt nichts? Machst du es ja, ist besser. Aha, da sieht man nochmal, genau, jetzt sehen wir nochmal die Häuser oben. Das mittlere Haus war unser Haus und noch das nächste Bild. Das ist vom Strand aufgenommen. Ja, das rechte von den beiden Häusern, da haben wir drin gelebt. Da sieht man, wie das direkt runter steil abfällt. Und jetzt das nächste Bild. Ja, und der Nachbarin hat es die Treppe weggerissen. Jetzt in diesem Winter, da kam die Sturmflut und dann ist, ja, die ganze Treppe, es war eine ordentliche, schöne Treppe, ist weg. Da kam mir natürlich sofort in den Sinn, was Jesus mal erzählt hat. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus auch an so einem Haus vorbeikam, das auf Sand gebaut war, und da hat es auch die Treppe weggerissen. Vielleicht war das Haus sogar halb eingestürzt. Und Jesus war sofort klar, dieses Haus gleicht einem Menschen, der keine sichere Basis in seinem Leben hat. Lukas Evangelium Kapitel 6. Als nun eine Wasserflut kam und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es zusammen und sein Einsturz war groß. Der Sinn erschließt sich sofort. Ein Mensch, der sich an Jesus hält und an seine Worte und die auch tatsächlich umsetzt, der steht stabil und sicher, vertrauensvoll und stark im Leben. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, und hört meine Rede und tut sie, der ist so wie ein Haus auf einem Felsen. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber die Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Dieser Mensch erlebt auch Krisen, aber er geht darin nicht unter, sondern er steht das mit Gottes Hilfe durch. Und als ich so darüber nachdachte und auch vor dieser Treppe stand, da verstand ich auf einmal, woher Jesus seine Weisheit hatte und wie Jesus zu seiner Weisheit kam. Sein Geheimnis war, er konnte in den Umständen und den Situationen des Lebens lesen. Die Dinge, die um ihn herum in seinem Alltag passierten, also all die kleinen Vorkommnisse im Leben und im Alltag von Kleinbauern, Fischern, von Hausfrauen, das sprach zu ihm. Also der israelische Lebensalltag, so Pi mal Daumen, um das Jahr 30 nach Christus, da sprach zu ihm Bände. Da hat er einmal seiner Mutter zugeguckt, wie sie Sauerteig machte, um Fladenbrot zu backen. Und sie knetete den Teig. Und wer weiß, was sie dabei alles erzählte. Aber wer wirklich in der Tiefe zu Jesus sprach, das war nicht seine Mutter, das war der Teig. Und der Teig sprach zu ihm, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus so gerade in Gedanken darüber war, was ist das Reich Gottes und wie breitet es sich aus? Und da sprach der Teig zu ihm. Und er sagte etwas darüber aus, also ein Zentner, 50 Kilo, ein halber Zentner, 25 Kilo, also ein bisschen Sauerteig ist in der Lage, 25 Kilo Mehl zu durchsäuern. Und das sagte etwas aus über die Wirkung, die Menschen haben, die Jesus nachfolgen, auf die Gesellschaft. Also Jesus konnte in den Situationen des Lebens lesen, wie in einem Buch. Und ich denke, er erfuhr dadurch mehr als durch viele schlaue Schriftrollen. Und was er da erlebte und beobachtete, also das Fischen, das Teigkneten, das Haus auf dem Sand oder das Haus auf dem Felsen, das sagte ihm etwas über das Leben. Man kann es tatsächlich Offenbarung nennen. In diesen Erlebnissen offenbarte sich etwas Tiefes über das Leben, über sein Leben und über das Leben untereinander und über das Leben mit Gott. Also es sagt etwas aus, diese Offenbarung, über die tieferen Zusammenhänge, in denen wir leben. Warum erzähle ich euch das? Weil das nicht nur Jesus so ging. Wir können auch heute lernen, so wie Jesus, in den Umständen unseres Lebens zu lesen und dadurch auch Erstaunliches zu begreifen. Das ist nämlich eine Kunst, die man lernen kann. Jesus war auch nicht der Einzige, der diese Kunst beherrschte. Schon um 500 vor Christus, die antiken Philosophen haben viel philosophiert und so, die konnten das schon, aber es ging ihnen nicht um das Philosophieren an sich, sondern eigentlich ging es ihnen darum, ihre Schüler in der Kunst der richtigen Lebensführung zu unterweisen. Also sie haben sie eingeführt in die Kunst der Psychagogik. Das ist altgriechisch Psyche, die Seele, Gogein, leiten. Und es ging also darum, sie einzuführen in die Kunst der Seelenleitung, der Seelenführung. Psychagogik, so wie wir Pädagogik kennen, ne? Das heißt, ein Kind leiten oder die Kunst, ein Kind anzuleiten, das ist die Pädagogik. Also jeder Mensch kann und sollte auch in der Lage sein, seine eigene Seele zu führen. Das heißt, sich selbst ein guter und weiser Ratgeber zu sein. Es gibt auch das Gegenteil. Die eigene Seele kann auch verwahrlosen. Das ist dann die Folge, wenn man seine Seele nicht führt oder führen kann. Die alten Griechen hatten eine gute Methode, mithilfe derer ein Mensch die Kunst der eigenen Seelenführung erlernen kann. Er muss sensibel werden, die Umstände seines Lebens wahrzunehmen und dann zu deuten. Und genau das hat Jesus getan. Er war ein meisterhafter Psychagoge. Und deswegen wurde er ja auch Rabbi genannt, Meister. Nicht etwa, weil er sich in der Religion so gut auskannte, sondern weil er weise war und weise Worte gesprochen hat. Er lebte in dieser Weisheit, die sich für ihn durch die Wahrnehmung und Deutung des Alltags erschloss. Und wir sind jetzt eingeladen, als Nachfolger Jesus, es ihm nachzumachen und das auch zu lernen. Also das, was wir Jesus tun sehen, können wir auch tun. Ja, habe ich mir so meine Gedanken, Urlaub, so hier diese Treppe und alles, dachte ich, wie sieht denn mein Alltag aus? Wodurch ist denn mein Alltag im Moment bestimmt? Was nehme ich denn jetzt gerade wahr? Und jetzt versetzen wir uns mal zurück in diesen Urlaub. Das tolle Apartment oben auf der Höhe der Düne Es hat einen Haken. Es stinkt. Die Quelle, das ist der Gulli im Badezimmer. Er verströmt einen ekligen, fauligen Geruch. Also wie eine Kloake. Am ersten Tag, als wir das Apartment betreten haben, kam uns schon der Hausmeister entgegen. Oh, und er sagte, er hätte gerade eine ziemliche Menge abflussfrei in den Gulli geschüttet. Der würde jetzt ein bisschen riechen, also der hätte etwas gerochen, aber das war jetzt alles erledigt und kein Problem mehr mit dem Geruch. Ja, wunderbar. Wir freuen uns über die schöne Aussicht und denken uns nichts dabei, kommen ein paar Stunden später zurück in das Apartment. Ein unangenehmer Geruch. Aber da die Terrassentür immer offen steht und da eine frische Brise vom Meer reinweht, ja, ist es erträglich. Wir kommen damit klar. Am nächsten Morgen wache ich in der Früh auf. Es stinkt erbärmlich. Als hätten wir wirklich in einer Kloake übernachtet. Ich springe aus dem Bett, gehe ins Bad, da ist der Gestank noch schlimmer. Ich schnappe mir eine Rolle Tesakrepp, habe ich immer dabei, und klebe den Gulli erstmal zu. Aber das Tesakrepp, das hält nicht auf den Fliesen. Also dachte ich, was mache ich? Habe ich eine Plastiktüte genommen, die ein paar Mal zusammengefaltet, auf dieses Tesakrepp draufgetan über den Gulli und darüber noch aus Cornflakes einen stabilen Pappdeckel gebastelt und den dann mit einer halben Rolle Leukoplast auf den Fliesen festgeklebt. Das hat gehalten. Wunderbar. Also ich bin sehr erleichtert und zufrieden mit meinem Werk. Jetzt sind wir den Gestank los. Von wegen. Bereits am Mittag riecht es wieder verdächtig. Ich schnuppere im Bad. Nein, der Gestank ist wieder da. Sofort sage ich dem Hausmeister Bescheid und erkläre ihm auch meine Hilfsmaßnahme. Und er wundert sich nicht und rückt jetzt mit der Info raus, er habe auch schon jede Menge Plastikfolie in den Gulli gestopft. Tja, ich habe noch eine letzte Maßnahme in petto. Eigentlich müsste ja ein Installateur jetzt her, aber es ist Wochenende, wie das so ist. Ich stelle den Badezimmer-Treteimer aus Metall direkt über den Gulli. Ich meine, der Gulli war mitten im Bad, so vor dem Waschbecken stand dann halt der Metalleimer. Dachte ich, na gut, müssen wir halt drum rumlaufen, aber Hauptsache der Gestank ist weg. Nach nicht langer Zeit, der Gestank kommt durch. Muss wohl aus der Ritze zwischen dem Metalleimer und den Fliesen entweichen. Ich hole also beim Hausmeister eine Rolle Reparaturband und klebe dann ein paar Mal, also die halbe Rolle oder fast die ganze Rolle ging drauf, immer wieder um diesen Eimer rum und habe ihn fest mit dem Boden verbunden, verankert, dass nichts mehr rauskommt. Kannst du mal das nächste Bild zeigen? Doch. So. Ja, damit konnten wir jetzt leben. Die Terrassentür war immer auf, das Wetter war Gott sei Dank gut und nachts gut. Da hörte man natürlich immer die Brandung und das Rauschen des Meeres. Ich konnte auch keine Nacht richtig schlafen, aber der Gestank war einigermaßen in Ordnung. Man roch es noch ein bisschen, aber es war erträglich. Und so haben wir dann die ganze Woche, sind wir immer um diesen Badezimmer-Treteimer rumgelaufen und wenn man am Waschbecken stand, musste man halt ein bisschen, ja, sich ein bisschen verbiegen dahin. War aber okay. Dann habe ich in dieser Woche ein gutes Buch gelesen von Martin Schleske, wer es kennt. Maria hat es mir geschenkt, rechtzeitig vor den Sommerferien. Wunderbares Buch. Und da wird das auch nochmal erklärt. Da schreibt er auch über die Weisheitsquelle von Jesus, den Alltag, die aktuelle Situation, in der ich gerade bin, zu deuten. Habe ich gedacht, okay, meine aktuelle Situation ist der Gulli. Was hat mir jetzt der Gulli zu sagen? Ausgerechnet in unserem Apartment der Gestank. Ich meine, in den anderen Apartments, da hat es nicht gestunken. Ne? Also, was hat mir der Gulli womöglich zu sagen? Sofort kam mir ein Gedanke. Das tolle Apartment, hoch oben auf der Düne, das ist der Mensch. Der Mensch, dem es gut geht, der es geschafft hat, der im Leben klarkommt, erfolgreich ist, alles paletti. Aber da ist der Gestank. Da gibt es eine unsichtbare Quelle. Etwas fault tief drinnen. Da ist etwas nicht in Ordnung mit diesem Menschen. Und der Gulli, das ist das menschliche Herz. Hat der Mensch ein dunkles Geheimnis? Eine tiefe Angst? Vielleicht eine Schuld? Eine Sucht? Eine Gewohnheit? Egal, etwas, was niemand wissen darf. Der Versuch, den Gulli abzudecken und zu versiegeln, Durch nichts lässt sich der Gestank unwirksam machen. Noch so viele Schichten helfen nicht. Der Mensch kann das Dunkle in sich nicht dauerhaft verdecken. Auch vor sich selbst nicht. Wenn der Mensch spürt, da ist irgendwas, also irgendwas mit mir ist nicht in Ordnung, irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte, dann versucht er meistens, sich erstmal abzulenken. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Es klappt ganz gut, eine Zeit lang sich mit Leuten treffen, vermeiden, allein zu sein, viele Aktivitäten, Sport, Shoppen, arbeiten, nochmal arbeiten. Aber das Faule, das macht sich immer noch bemerkbar und es wird auch für andere spürbar. Und die Menschen merken es und ziehen sich vielleicht zurück. Na, so wie sich Leute von jemand, der einen schlechten Mundgeruch hat, auch zurückziehen, ganz automatisch. Das Herz eines Menschen kann tatsächlich von innen verfaulen, im übertragenen Sinn, und dann dringt es nach außen. Das wird uns auch im Neuen Testament so erzählt von Jesus, im Matthäusevangelium Kapitel 12. Ihr Schlangenbrut, sagt Jesus da zu Leuten, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das kommt raus. Oder an einer anderen Stelle im Matthäusevangelium, was zum Mund reingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund rauskommt, das macht den Menschen unrein. Also, der Gulli hat eindeutig gezeigt, es bringt nichts, den Geruch zu überdecken, die Ursache muss ausgeräumt werden. Und das ist keine angenehme Arbeit. Aber es ist notwendig. Da fällt mir gerade mein Sohn ein an der Stelle. Er hat einen sehr, sehr guten Freund, der Installateur ist. Ein sehr guter Installateur. Und wenn er gefragt wird, in welchem Job er arbeitet, dieser Freund, dann sagt er, Gas, Wasser, Scheiße. Ja, also wir wollen es einfach beim Namen nennen. Das ist keine schöne Sache, als Installateur so einen Gulli auszuräumen. Ich fragte mich, nachdem ich den Gulli und als Gleichnis verstanden hatte, was ist denn mit meinem Herzen? Was stinkt mir? Ist da auch etwas tief drin, was so vor sich hingammelt und stinkt? Ich habe mich geprüft, auf Anhieb fiel mir nichts ein. Dachte ich, gut. Aber nun weiß ich ja, dass in jedem Herzen Abgründe sind, auch in meinem eigenen, und so Untiefen, ne, an die man nicht rankommt. Also bat ich Gott, mir in der Nacht durch einen Traum zu zeigen, was in meinem Herzen fault. Hätte ich mir vielleicht noch mal vorher überlegen sollen, ob ich das bete. Es gibt nämlich Gebete, die erhört der Herr sofort. In derselben Nacht hatte ich einen Traum. Ich träumte von einer Situation, in der ich mich unmöglich verhalten habe. Also ich war regelrecht entsetzt über meine Reaktion. Ich wachte auf, sofort. Und dann fielen mir weitere Situationen ein, wo ich mich so verhalten habe wie im Traum. Also nicht ganz so drastisch, aber im Prinzip genau so. Situationen aus meiner Kindheit und später. Und meine Motive konnte ich auch ganz klar erkennen. Also es war eine Offenbarung der besonderen Art, das kann ich euch sagen. Ich war erschüttert. Ja, und dann machte ich das, was beim Gulli nötig ist oder nötig gewesen wäre. Ich räumte mein Herz vor Gott aus. Ich brachte alles vor ihn. Das war nicht schön. Ist mir auch nicht so leicht gefallen. In einer alten Sprache sagte man dazu Buße tun. Das tat ich. Danach fühlte ich mich befreit. Ja, ich war frei und ich bin frei. Und ich habe viel über mich gelernt. Und auch, ich weiß auch jetzt, worauf ich zu achten habe. Ich komme zum Schluss. Diese Erfahrung mit dem Gulli war jetzt ein Beispiel. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass jedes Herz ein Gulli ist, ne? Oder es in jedem Herzen so aussehen muss wie in diesem Gulli. Und es reicht natürlich nicht darum, dass jeder, der hier sitzt, so ein Herz wie ein Gulli hat. Es geht mir um was anderes. Es geht mir darum zu zeigen, wie Jesus zu seinen Erkenntnissen kam. Nämlich indem er die Gleichnishaftigkeit der Dinge sah und erkannte, die ihn umgaben. Indem er die Alltagsgeschehnisse deutete und dass wir das auch dürfen und sogar sollen. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich gehandelt habe. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 13. Und im ersten Petrusbrief, da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da Christus euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Geht es noch deutlicher? Wir sind eingeladen, ja sogar berufen, den Spuren Jesus zu folgen und das zu tun, was wir Jesus tun sehen und was er uns vorgemacht hat. Lasst uns also lernen, das, was in unserem Leben passiert, erstens aufmerksam wahrzunehmen. Zweitens, es als Gleichnis zu deuten, das heißt, die Bedeutung dafür uns und unser Leben zu erkennen. Und drittens, der Heilige Geist ist da. Er wird uns dabei helfen, denn er ist es, der uns in alle Wahrheit führt. Und er flüstert uns zu, hör mal, wer da spricht. Amen. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben und mit einer Gebetsgemeinschaft diese Stille beenden.